Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Und jetzt alle Schamgefühle, zack, bumm, weg. Wir machen Real Talk, keine Tabus. Ich mag meinen Körper so, darum geht's heute. Die Dermatologin Yael Adler, die erklärt, warum wir uns schämen und packt auch gleich noch ein paar Stories aus ihrer Praxis aus. Ihr hört auch Franka Frey. Sie hat Bock, dass wir es alle mal schaffen, offen über das Thema Menstruation zu quatschen und erzählt, warum es dafür auch mal radikale Schritte braucht. Jetzt erstmal zu Marcel Aburakia. Mit Anfang 20, sagt er, sah er aus wie ein Deo-Roller. Ihm fielen die Haare aus. Irgendwann hat er nur noch Käppis getragen, Mützen, jeden Tag, sogar wenn er beim Fitnessstudio war. Im letzten Jahr entschied sich Marcel dann für eine OP. Wie es dazu kam, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Marcel, erinnerst du dich noch an den Moment, als du gemerkt hast, mir fallen die Haare aus?
Ja, ich erinnere mich schon daran und das ist immer ein ganz, ganz ekliger Moment, vor allem wenn man so wie ich mit halt großartigen Locken, schön volles Haar irgendwie aufwächst, dann ist es ein sehr, sehr schmerzhafter Moment und ich habe einfach geduscht und dann hat man halt gesehen, okay, es ist irgendwie ein bisschen Licht da oben, dann habe ich die Haare getrocknet und es war immer noch Licht und ich war halt geschockt, weil ich meinen Papa, der eine Glatze, seitdem ich ihn kenne halt hat, immer ausgelacht habe für seinen Haarausfall und dann hat es mich selbst erwischt.
Wie ist denn dann die Entwicklung abgelaufen?
Also bei mir habe ich erst gesehen, dass quasi meine Geheimratsecken größer wurden immer. Also das heißt, die Haarlinie ist immer weiter zurückgegangen. Mhm. Habe ich jetzt, ich habe ja jetzt kein Lineal an die Stirn gelegt und dann gemessen, wie viele es sind, aber man sieht es dann schon.
Ja, man
irgendwie
merkt es ja auch.
Du kriegst
man
ja auch Feedback.
Ja.
Damals hatte ich eine Freundin und ich habe dann auch immer nachgefragt, so sag mal, gehen meine Haare? Und sie so, nee, sag das nicht zu oft, sonst schaue ich da so drauf. Und irgendwann mal checkt man es aber halt selber, okay.
Ja.
A, meine Haarlinie geht zurück und B, es wird auch, also hinten dieser Helikopterlandeplatz wird auch immer lichter und man kriegt halt Kommentare, also egal ob damals von Mitkommilitonen, von Eltern, von Geschwistern, man kriegt dann auf jeden Fall von seiner Umgebung wieder gespiegelt, yo, dir gehen die Haare aus.
Du hast ja gesagt, du hast deinen Papa so ein bisschen dafür gedisst und dann wahrscheinlich konntest du es selber nicht so lustig finden.
Nee, überhaupt nicht. Also nicht lustig ist tatsächlich noch eine Untertreibung.
Das hat dich getroffen.
Ich bin depressiv geworden. Also mich hat das sehr getroffen, weil das ja auch für mich so ein bisschen zu, wer bin ich und was projiziere ich nach außen hin irgendwie dazugehört hat. So coole Haare, cooler Look. Und auf einmal fehlt dir halt dieses komplette Asset. Du hast keine Styling-Möglichkeit, außer halt, so wie ich es dann gemacht habe, nur noch Cap und Mützen zu tragen. Aber das funktioniert ja auch nicht in jedem Szenario. Also wenn du schwimmen gehst, dann wirst du nicht mit einer Mütze oder Cap schwimmen gehen. Also es gibt genug Fälle im Leben, wo ich dann auf blöd meine Glatze zeigen musste. Und mir war das sehr, sehr unangenehm. Und dann fängt man auch an, dann geht man halt nicht mehr schwimmen. Dann gehe ich halt vielleicht auch nicht mehr ins Fitnessstudio, wenn ich zum Beispiel keine Cap in der Arbeit dabei hatte. Also quasi, wenn ich direkt nach der Arbeit ins Fitnessstudio gehe. Lauter solche Sachen, die halt im Leben einen schon ziemlich einschneiden.
Eigentlich ist es ja relativ normal. Das kennt man ja auch, das Phänomen, dass bei Männern die Haare lichter werden. War das für dich schlimm oder hat dein Umfeld dir das auch gespiegelt, dass sie das, ich sag's mal ganz platt, nicht so sexy finden?
Es war beides. Einerseits war für mich nicht schlimm im Gesamtding. Also Haarausfall finde ich als sich nicht schlimm ist, wenn es zu einem richtigen Zeitpunkt kommt.
Mhm.
Das heißt, wenn du vielleicht schon 35, 40 bist, ist es was anderes wie bei mir, der halt Anfang 20 war. Alle um dich rum haben jetzt irgendwie so das Highlight ihrer Haarkarriere und bei dir geht's halt schon steil bergab, wenn ich schon am Tiefpunkt angelangt. Und aber auch, was man halt wiedergespielt bekommt, also auch in der Dating-Szene, wenn man das so nennen will,
ja.
Du hast einfach auch andere Erfolge. Zumindest ist das, was ich erlebt habe. Also bei mir war es auch so, dass ich, wenn ich ein Date hatte und meine Cap ausgezogen habe, dann schon so ein Schlucker kam oder so ein Oh. Und das ist kein schönes Gefühl, das man bekommt, weil man will ja eigentlich auch so ein bisschen neutral damit umgehen.
Du hast gesagt, das hat dich so belastet, dass du depressiv geworden bist und irgendwann hast du dich dann für eine echt teure OP entschieden.
Ja, mir blieb nichts anderes übrig, weil ich habe alle mir ermöglichten Ressourcen und Mittel irgendwie ausgenutzt und versucht, ja wieder Haare hinzuzaubern, aber es führt nichts daran vorbei und dann, deswegen hat es auch, also ich musste wirklich 2,5 Jahre für diese OP sparen.
Ja,
weil,
das glaube ich. Wie 9.000 Euro oder so.
9.000
ne?
Euro, ja. Genau, ja. Weil ich habe das Geld nicht rumliegen. Wir kommen jetzt nicht aus einer besonders wohlhabenden Familie, eher das Gegenteil. Und meine Eltern haben mich auch wirklich angeschaut und sogar so, hey, das sind 9000 Euro, weißt du, wie viel Kohle das ist? Und ich denen halt gesagt, hey, ich bin absolut nicht glücklich. Also ich bin eher gegenteilig, fast depressiv. Ich habe auch wirklich einige Tage gehabt, wo ich geweint habe, weil ich in den Spiegel geschaut habe und mir dachte, okay, es gibt keine Lösung raus. Du hast die Kohle nicht. Was willst du jetzt eigentlich tun? Und dann habe ich Gott sei Dank irgendwie die Mittel gefunden. Also Gott sei Dank, ich habe es mir hart erarbeitet und die OP gemacht, ja.
Und wie ging es dir danach?
Ganz ehrlich, ich habe geweint. Also so dieses, ich wusste das nicht, dass es das gibt, weil ich es noch nie gefühlt habe. Mhm. Diese Last von den Schultern fallen, habe ich tatsächlich so gespürt. Also eine innere Blockade, mein ganzes Leben irgendwie immer so ein bisschen eingeschränkt zu sein, ist abgefallen. Und das war, als ich noch auf dem OP-Tisch lag. Und dann dauert es natürlich immer erst eine Weile. So diese HOPs haben wir dann erstmal so 2 Wochen, hast du so einen roten Schorf auf dem Kopf. Dann muss das alles erst nachwachsen. Mhm. Also es dauert schon wirklich 3-4 Monate, bis man da Ergebnisse hat, mit denen man auch wirklich zufrieden ist. Aber seitdem würde ich sagen, ich bin ein anderer Mensch.
Und hast du das Gefühl, dass du dafür auch kritisiert wurdest? Also sind so Schönheits-OPs bei Männern ein Tabu? Hast du das erlebt in deinem Umfeld?
Ja, weil viele mir halt gesagt haben, oh, das hätte doch jetzt nicht sein müssen und so viel Geld und immer dieses dieser Selbstperfektionierungsdrang. Und also tatsächlich sehr viele Leute, sehr viele Freunde von mir, auch viele Damenbekanntschaften. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es ja nicht deren Leben und die müssen nicht damit leben, dass sie Tag ein, Tag aus irgendwie eine Deo-Rolle im Spiegel sehen. Das ist halt einfach scheiße. Also ich kann
das
auch gar nicht schönreden.
Und was sagst du, wenn jemand sagt, hey, akzeptiere dich so, wie du bist?
Wenn man damit glücklich sein kann, dann soll man sich akzeptieren, wie man ist. Ich konnte persönlich nicht damit glücklich sein. Also, und ich habe es ja wirklich versucht. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt nach Tag 1, ich habe Haarausfall, sofort zum OP-Tisch gelaufen bin und gesagt habe, so, mach da jetzt ein Ding drauf. Ich habe ja 3 Jahre damit gelebt, sogar 3,5 Jahre, und mich wirklich intensivst damit auseinandergesetzt. Ich habe auch mit einer Psychotherapeutin darüber gesprochen, was man machen kann, ob ich mich da irgendwie so in eine innere Akzeptanz daran irgendwie rantasten kann. Aber das hat halt verschiedenste Faktoren, wieso das bei mir nicht funktioniert hat. Und muss ich auch dazu sagen, ich bin halt Moderator. Mein Aussehen ist irgendwo immer noch auch mein Geschäft. Und wenn ich da selber das Gefühl hatte oder mir auch der Markt vermittelt hat, okay, ohne Haare bist du uninteressanter für uns als mit Haaren, dann war es für mich auch einfach eine Geschäftsentscheidung. Also ich musste das tatsächlich auch irgendwo so klar sagen, okay, wenn da auch irgendwann vielleicht Geld dran hängt, dann machst du lieber die OP, zahlst vielleicht jetzt Kohle, hast dann vielleicht Schulden. Aber sowohl gesundheitlich, mental als auch irgendwie so physisch als auch wirtschaftlich war das für mich der schlauere Schritt.
Ja, und wenn der Leidensdruck so groß ist, dann ist es ja auch eine legitime Entscheidung, die er da getroffen hat. Marcel Aboukrakia habt ihr gehört, er redet sehr offen über das Tabuthema Haarverlust bei Männern mit Anfang 20. Er hat sich für eine OP entschieden. 9000 Euro hat die gekostet, weil er so darunter gelitten hat, immer weniger Haare zu haben. Jetzt kann er wieder in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich mag mich so.
Deutschlandfunk Nova.
Hat jemand mal einen Tampon für mich? Ja, das ist so eine Frage, die laut zu sagen, es ändert schon so ein bisschen die Stimmung im Büro. Bei manchen löst das vielleicht sogar eine kleine Schockstarre aus. Aber eigentlich ja ein bisschen kurios, ne? Denn die Menstruation ist ja was komplett Natürliches. Warum also sind wir so verdammt verschämt? Franka Frei, die war bei mir im Studio. Sie hat ihre Bachelorarbeit über die Enttabuisierung der Menstruation in Gesellschaft und Medien geschrieben. Franka, sag mal, wie kam denn das bei deinen Studis und bei deinen Profs an?
Die Reaktionen meiner Hochschule waren ziemlich ernüchternd erstmal tatsächlich. Ich habe das Exposé eingereicht und auf der Suche nach einem Prüfer oder einer Prüferin stieß ich erstmal auf 90% männliche Prüfer und dachte so, okay, beim Anblick der vielen männlichen, bärtigen, schnauzbärtigen Gesichtern mit kurzkarierten Hemden, wer von euch hat Bock auf Menstruation? Und es stellte sich heraus, niemand tatsächlich. Ich habe nur Absagen bekommen. Mhm. Dachte schon, kann das denn sein? Bin ich spät dran? Woran liegt's? In meiner Not schrieb ich dann an die Koordinatorin meiner Hochschule, an die Bachelor-Koordination. Und da kam dann zurück, dass mein Thema nicht gut sei, beziehungsweise ich fragte danach, was ist denn das Problem? Es bestünde keine Wissenschaftlichkeit in dem Thema, es bestünde keine Forschungslücke, die ich füllen könnte oder bei der ich zum Einsatz kommen könnte. Und als ich versuchte, das Ganze wirklich auch zu argumentieren, denn es gibt gravierende Forschungslücken, gerade im Bereich Menstruation, kam dann, das geht so gar nicht, das ist ein Tabuthema.
Krass.
Und ich dachte, genau darum geht's ja, genau das will ich ja untersuchen, aber da zeigten sich mir dann auch so die Tabugrenzen ganz deutlich.
Wie war das denn bei dir früher? Gab es da so eine Tabugrenze? Gab es so ein Schamgefühl, wenn es um deine Menstruation ging?
Ja, absolut. Also ich habe einfach gelernt, dass man das nicht thematisieren soll. Dass man selbst nicht mal mit sich selbst quasi dem Ganzen Aufmerksamkeit schenkt und mal darauf achtet, so, was ist das eigentlich? Hat sich das verändert? Wie funktioniert mein Zyklus genau? Ich kann mich auch erinnern, früher beim Produktekauf, ich war so damit beschäftigt, meine Tampons und Binden in einer Reihe von Alibi-Käufen so zu drapieren, dass niemand merkt, was ich da kaufe, weil es mir so peinlich war, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, zu hinterfragen, wie viel bezahle ich eigentlich dafür? Was sind da für Inhaltsstoffe drin? Was gibt es für Alternativen? Also für mich war einfach immer klar, Menstruation ist was, das habe ich so, weil ich eine Frau bin. Das ist irgendwie so eine Art kleines Leiden oder fast schon Fluch des Frauseins, so ein lästiges Vorkommnis, wenn man eine Frau ist. Und das habe ich nicht näher zu hinterfragen, sondern einfach irgendwie da durchzustehen jeden Monat.
Was hat es mit dir gemacht?
Unterbewusst wahrscheinlich sehr viel, weil unterbewusst wurde ich ja jeden Monat daran erinnert, dass irgendwie etwas an mir fehlerhaft ist oder dass irgendetwas an mir nicht ideal ist. Das ist ja dann auch so dieses Bild, dass Weiblichkeit Fehlerhaftigkeit bedeutet und dass die sozialen Normen, um wirklich, sagen wir mal, fehlerfrei zu sein oder das Ideal, eben nicht weiblich ist. Ich glaube schon, dass das ganz viel mit einem macht, weil man menstruiert 500 Mal im Leben, wenn man alles zusammenrechnet. Und sind das mehr als 6 Jahre, die wir damit verbringen, zu menstruieren, durchgehend, wenn man alle Tage zusammenzählt. Und wenn das so negativ behaftet ist, natürlich macht das was mit jemandem.
Und zwischen mir ist es peinlich, Tampons zu kaufen und ich schreibe übers Menstruieren oder die Tabuisierung der Menstruation eine Bachelorarbeit, da passiert ja ordentlich was. Also wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen?
Also dadurch, dass ich angefangen habe, feministische Werke zu lesen, mich mit feministischen Büchern und Autorinnen auseinanderzusetzen, ganz maßgeblich geprägt hat mich Margarete Stokowski und auch die Schwedin Liv Strömquist, die ja diesen Comic rausgebracht hat, Der Ursprung der Welt. Und das ist genau mein Humor. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir dieses Buch gekauft und ich habe mich schlapp gelacht, bis es dann zu diesem Thema kam, Menstruation. Also ich wusste gar nicht, woher das kommt, aber ich habe selbst einfach gemerkt, dass
so eine dieses Abwehr erst
genau, mal. Dass mir dieses Thema irgendwie unangenehm ist und peinlich. Und als ich das dann aber dann doch gelesen habe, fiel mir eigentlich erst auf, wie komisch das ist, dass mir das so peinlich ist. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, ich will das auch untersuchen und näher untersuchen.
Und wie erlebst du das jetzt in deinem Alltag? Also hast du den Eindruck, dass es sich verändert hat, wie wir mit Menstruation umgehen?
Also wir gesamtgesellschaftlich, da sehe ich schon eine kleine Veränderung. Einfach auch, weil es schon jetzt in den letzten Jahren auch verstärkt Aktivismus gab. Ich meine, die sogenannte Tamponsteuer wurde ja gerade erst abgeschafft. Das ist eine Errungenschaft.
Jawohl.
Ja, also wirklich, da kann ich auch nur immer wieder sagen, Nana und Yasemin aus Hamburg, die beiden Initiatorinnen der Petition, das ist der Hammer. Natürlich heißt es aber noch nicht, dass das Menstruationstabu jetzt besiegt ist. Also es gibt immer noch massive Forschungslücken im Bereich Endometriose zum Beispiel oder PMS. Hersteller von Tampons und Binden und Menstruationstassen sind immer noch nicht dazu verpflichtet anzugeben, was in ihren Produkten drin ist. Wir bezahlen immer noch ganz viel für Menstruationsprodukte, obwohl wir keine andere Wahl haben. In England hat sich gerade ergeben, dass Schulen und Universitäten Menstruationsprodukte frei zur Verfügung stellen, besonders Schulen. Das ist in Deutschland nicht so. Also all diese Dinge könnten in der Zukunft auch noch passieren, finde ich.
Du hast es ja gerade alles auf eine eher größere Ebene gehoben. Wo merkst du das im Kleinen, im Alltäglichen?
Das ist, wie du eben schon gesagt hast, die Frage nach dem Tampon, die immer noch irgendwie nicht so leicht über die Lippen kommt. Also, dass man in einem Büro einfach genauso, wie man nach einem Taschentuch fragen würde, nach einem Tampon fragt, das passiert in dem Sinne nicht. Oder dass Tampons sichtbar irgendwo rumliegen. Das ist auch irgendwie eine Überschreitung der Tabugrenzen. Mhm. Das sieht man, dass es irgendwie ungewöhnlich ist, dass es dann einem auch auffällt. Dieses Gefühl, also ich glaube, das kennen auch ganz viele, wenn man aus Versehen einen Tampon irgendwie verliert, also einen verpackten Tampon natürlich. Und man geht schnell weiter, so auf der Straße. Das ist mir früher auch passiert, dass mir ein Tampon aus der Tasche gefallen ist und ich bin weitergegangen, als wäre nichts. So. Also da merkt man, das ist irgendwie tabubehaftet, schambehaftet. Öffentlich menstruieren, schrecklich. Also ich glaube, das kennen auch viele. Wenn man irgendwo sitzt, nichts ahnt, keine Ahnung, in der U-Bahn oder schlimmer noch in der Prüfung oder in der Vorlesung und plötzlich merkt man so, oh.
Da kommt was.
Oh Gott, ich glaube, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und denkt sich, habe ich was dabei? Was mache ich jetzt? Kann ich aufstehen? Wenn ich aufstehe, dieser panische Blick auf den Stuhl, habe ich was hinterlassen? Oder dieser komische Blick zwischen die Beine, sieht man irgendwas? diese Angst, diese Panik, die wir haben, das ist sozial konstruiert. Das ist nicht natürlich.
Ich meine, vor allem Angst wovor, ne?
Ja, genau. Angst vor der sozialen Ächtung anderer. Davor, andere zu ekeln und eben als ekelig abgestempelt zu werden. Also es ist eine gesellschaftliche Abneigung gegenüber menstruierenden Menschen. Da kann man echt von handfester Diskriminierung sprechen. Und menstruierende Menschen sind halt die Hälfte der Weltbevölkerung zufällig Frauensternchen.
Online, da gibt es ja immer mehr gefühlt so eine Gegenbewegung. Also dass sehr offen zum Beispiel blutige Binden und Co. gezeigt werden. Es gibt jetzt auch die Position, dass gesagt wird, es ist einfach übertrieben. Was denkst du dazu? Ist diese Radikalität notwendig?
Ja, ich denke, dass sie notwendig ist. Weil die Enttabuisierung der Menstruation bedeutet, dass wir irgendwann mal normal mit der Menstruation umgehen. Das bedeutet auch ganz explizit nicht, dass wir jetzt anfangen, unsere benutzten Tampons an den Weihnachtsbaum zu hängen. So, das muss nicht sein. Ich finde, das eine witzige Idee, aber es muss
natürlich
nicht sein.
Passt auch farblich irgendwie ein Stimmungsbild.
Genau. Es sollte auch niemand dazu gezwungen werden, über die Periode zu sprechen, geschweige denn die zu zeigen. Das ist privat, das ist intim. Das muss jede Person für sich selbst entscheiden, inwiefern er oder sie damit offen umgeht oder nicht. Aber diese Menschen, die Menstruation sichtbar machen, eben in den sozialen Netzwerken, die ihr Blut zeigen, die auch einen Periodenfleck auf der Hose zeigen, das sind diese Personen, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also einmal sieht man daran, dass es so viele negative Reaktionen gibt, dass Menstruation ein Tabuthema ist. Also wenn wir uns angucken, Filme, so da spritzt und fließt das Blut en masse. Aber sobald das Blut aus einer Körperöffnung kommt, die wir nicht so toll finden, und das ist eben die Vagina, dann ist es was anderes. Dann ist es plötzlich eklig.
Oder die im Tabubereich auch liegt, ne?
Genau, genau. Also da merkt man einfach, es ist was anderes. Es ist ganz wichtig, dass wir Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Und dadurch, also es kann ein schönes Stilmittel sein. Der Tabubruch ist der Beginn einer Revolution.
Wie können wir denn Menstruieren im Alltag enttabuisieren, wenn wir nicht so eine Heftigkeit gleich ausleben wollen oder können?
Also ich denke, gesamtgesellschaftlich ist es einfach wichtig, von vornherein besser über das Thema aufzuklären. Also Schule und Erziehung sind da ganz, ganz wichtig. Also Elternhaus, wie wird die erste Periode wahrgenommen und auch schon bereits vor der Periode, dass man irgendwie ein anderes Verständnis darüber bekommt und sagen, der Menstruationszyklus ist nicht nur normal, sondern er ist auch gesund und er kann ein tolles Mittel sein, um den Körper besser zu verstehen, um die verschiedenen Zyklusphasen zu verstehen. Nicht nur um zu sehen, wann man welche Symptome vielleicht hat und das auch vorher schon planen, vorher schon wissen, wann bin ich vielleicht müde, wann bin ich extrovertierter, wann werde ich wahrscheinlich besonders energetisch sein, sondern auch Krankheiten, die der Zyklus uns vorher schon signalisieren kann, dadurch, dass es Veränderungen im Zyklus gibt. Also dass zum Beispiel die Tage nicht kommen oder sich verschieben oder dass die Blutung anders, komisch aussieht. Ganz, ganz viele solche Zeichen. Und da in der Schule schon ranzugehen und das näher zu bringen und geschlechterübergreifend, um das Ganze als einen normalen körperlichen Vorgang darzustellen und nicht zu marginalisieren als Frauenproblem oder verruchtes, peinliches, schambehaftetes Etwas. Denn klar, wer jetzt ein kleiner Junge ist, wird später auch mal irgendein erwachsener Mann sein. Und der wird in einer Gesellschaft, in der es nun mal Menstruierende wie Nicht-Menstruierende gibt, auch mit Menschen zu tun haben, die ihre Tage haben. Als potenzieller Arbeitgeber hat er natürlich auch mit Arbeiterinnen zu tun, die vielleicht menstruieren oder deswegen nicht zur Arbeit gehen können. Und
damit vielleicht doch besser umgehen, ne?
Genau, er wird damit besser umgehen können. Oder ein Gesundheitsminister oder so, der vielleicht Forschungsgelder darin investiert, dass man mal bisschen besser beim Endometriose Bescheid weiß, dass die Diagnose nicht mehr 10 Jahre dauert oder mal herausfindet, was PMS ist oder solche Geschichten oder eben ein Bildungsminister, wenn es darum geht, in der Schule besser darüber aufzuklären, solche Geschichten.
Die brennt die Frau. Cool, gute Mission. Viel Input heute bei uns. Endometriose, nochmal ganz vereinfacht, das ist eine Krankheit, bei der die Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter wächst. Franka Frei war das. Sie hat ihre Bachelorarbeit über die Enttabuisierung der Menstruation in Gesellschaft und Medien geschrieben. Und im März erscheint ihr Buch Periode ist politisch.
Deutschlandfunk Nova.
Rülpsen, furzen, schwitzen. Was unser Körper so ganz standardmäßig tut, tut er heimlich. Wir schämen uns ja manchmal für unsere Körperfunktionen, reden darüber jetzt eher nicht so. Aber warum gibt es gerade rund um den Körper so viele Tabus? Darüber spreche ich mit Yael Adler. Sie ist Hautärztin und hat ein Buch über Körpertabus geschrieben. Yael, was zeigt denn deine Erfahrung? Welche Teile unseres Körpers sind besonders tabu?
Also fast allen Menschen sind ihre Intimregionen eine besondere Scham- und Tabuzone. Ne? Also Sexualität, obwohl es überall Pornografie frei verfügbar gibt, ist jedem irgendwie dann doch peinlich. Mhm. Das merke ich immer in der Sprechstunde, wenn es also um Intimbereiche geht, sei es, dass ich es untersuchen muss oder dass da irgendwelche Beschwerden sind, da haben schon Leute Probleme mit. Ne? Die fremdeln dann schon mit sich und ihrem Körper und sie kennen sich auch gar nicht so gut aus, wie man das so denken würde. Aber es gibt auch Tabuthemen, die bei jedem Menschen unterschiedlich sind. Man kann zum Beispiel auch sagen, Frauen haben als die beiden Haupttabuthemen das Thema Darm, Stuhl, Pupsen, also alles, was stinkt und schmutzig ist, weil sie so erzogen sind, dass sie immer weiße, reinliche, saubere, wohlduftende Elfenwesen sein müssen. Und
klingt anstrengend.
Ja, aber das ist eben auch was, was so quasi kulturell oder anerzogen ist. Und der Haarausfall ist für Frauen auch sehr schlimm, weil Haare sind ein Zeichen für Weiblichkeit, Vitalität, Gesundheit, Fruchtbarkeit. Und wenn die ausfallen, ist für Frauen sehr schlimm, vor allem, weil das auch dann alle sehen und ja dann quasi so das archaische Ich im Menschen ja an denen zweifelt. Ne? Da setzt ja quasi die Vernunft aus und man geht ja womöglich auf Abstand, wenn jemand irgendwas Krankhaftes hat. Das ist so dieser primitive Teil in uns, also quasi der Steinzeitteil.
Ja, wobei Männer Haarausfall ja auch nicht so einfach ist.
Ja, diese haben das auch, aber es ist nicht ganz so tabuisiert, wobei auch das ist natürlich ein Thema. Also Männer mit einer prachtvollen Lockenfrisur finden das auch schlimm, wenn es dann irgendwann sich ausdünnt.
Sind denn Tabus für Frauen stärker als für Männer oder sind sie nur unterschiedlich?
Nee, sie sind nur unterschiedlich. Das meinte ich gerade. Also Männer, bei denen ist die Erektionsstörung ein Riesentabu, da spricht auch keiner gerne drüber. Und interessanterweise das Thema Schnarchen. Mhm. Ich mache ja manchmal so kleine Medienberichte über alle möglichen Erkrankungen und ich finde immer Leute, die nett sind, über ihre Allergien oder ihren Fußpilz oder irgendwas zu berichten, aber zum Thema Schnarchen findet man immer niemanden, der bereit ist, das zu erzählen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Männer, ne, die sind ja immer quasi kontrolliert, sind auf der Jagd, sind überlegen und dann schlafen sie ein und verlieren plötzlich jegliche Kontrolle und dann kommen da so uncharmante Geräusche aus ihnen raus und das erinnert ja auch so ein bisschen an das Altern, vielleicht an weniger Männlichkeit, weil sie vielleicht ein bisschen dicker geworden sind, was das Schnarchen ja fördert. Alkoholismus fördert das Schnarchen auch. Und irgendwann ziehen auch die Frauen nach, also ab 50, wenn wir schlaffer werden, dann schnarchen wir auch. Aber interessanterweise sind das so, würde ich sagen, die Top-2-Tabuthemen jeweils des Geschlechtes. Und dann sind es halt andere Sachen. Also jeder hat ein anderes. Die einen mögen keine Schweißflecken, die anderen haben Angst, dass sie Mundgeruch haben. Die nächsten finden, dass ihre Depressionen ein peinliches Thema sind. Dann wird es umgedichtet in Burnout. Ne? Burnout ist anerkannt, aber Depression ist peinlich. Also gibt es eine Vielzahl von Tabuthemen, die unterschiedliche Menschen als unangenehm erachten können.
Tabus betreffen ja eigentlich viele Menschen. Warum ist es dann trotzdem so versteckt?
Es ist so, dass ein Teil einfach in uns reflexmäßig ist. Also zum Beispiel kriegen wir, wenn wir kleine Kinder sind, von unseren Eltern ja anerzogen, toll, Kaki ins Töpfchen gemacht, bravo, da sind wir stolz auf das, was wir selber produzieren, auf unsere eigenen Produkte, auf Gerüche. Das finden wir alles auch nicht so schlimm. Bis zum Erwachsenenalter finden wir unsere eigenen Gerüche nicht abstoßend, nicht unangenehm, vielleicht sogar interessant, faszinierend, was auch immer. Aber wenn jemand einen im Aufzug stehen lässt und wir riechen das, dann haben wir sofort Fluchtinstinkte, weil wir denken, das archaische Ich in uns, oh Gott, hier ist Verwesung, hier ist Schmutz, hier ist Stuhl, hier ist Infektion, vielleicht stecke ich mich an, vielleicht stecke ich meinen Stamm an, schnell weg da. Also es gibt Dinge, die sind sozusagen anerzogen und andere Dinge sind ganz tief verwurzelt, also auch Selbstschutz. Ekel ist ja auch etwas, was uns schützt und wir brauchen ja auch nicht jedes Tabu verlieren. Aber es ist wichtig, dass wir Tabus teilweise abbauen, wenn es eben um unsere Gesundheit geht. Also wenn jemand einen starken Leidensdruck hat und die Lebensqualität geht verloren und er traut sich nicht darüber zu reden, wird man das nie lösen können. Mein Lieblingsbeispiel an dieser Stelle, was ich jeden Tag in der Praxis habe, ist Frauen in der Menopause oder Postmenopause. Die haben ja Schwitzen, ne, und schlafen nicht mehr und können sich nicht konzentrieren. Darüber wird schon geredet, aber sie reden nicht darüber, dass sie Libidoverlust haben, dass sie keinen Sex mehr haben können, weil es unten so trocken ist, dass es quasi Schmerz, dass es wie so Reibeisen ist, wie Sandpapier, dass es blutet, dass sie überhaupt keinen Verkehr mehr mit ihren Partnern haben können und dass da die Ehe drunter leidet. Und das ist natürlich etwas, das man als Arzt dann vielleicht aktiv anspricht. Und dann kann man natürlich da auch Angebote machen, wie man das behandeln kann. Und dann sind die Frauen so glücklich, dass man es behandeln kann und dass man es angesprochen hat, weil es denen peinlich ist. Also da ist es wichtig, das Tabu zu brechen. Und es gibt natürlich auch Tabus, wenn man da lange still vor sich hinleidet, werden ja manche Krankheiten auch schlimmer.
Haben denn Tabus rund um unseren Körper auch was Gutes? Also so soziale Tabus, die geben uns ja auch Halt oder Orientierung.
Gesellschaftliche Tabus sind durchaus auch sinnvoll, weil sie sind wie eine Art Wertesystem. Sie geben uns eine Orientierung und wir wissen dann sicherer, was andere von uns erwarten. Wir wollen ja auch nicht anecken in einer Gesellschaft. Aber in dem Moment, wo unsere Gesundheit betroffen ist, wir also einen Leidensdruck entwickeln oder wir Krankheiten verschleppen und die plötzlich unheilbar werden, weil wir nicht drüber sprechen, dann ist das wirklich gefährlich. Und das als Ärztin ist mir wichtig, da zu unterscheiden. Also Sie müssen jetzt nicht mit Ihrem Partner zusammen gleichzeitig aufs Klo gehen oder sich gegenseitig Pickel ausdrücken. Aber Sie sollten zum Beispiel darüber sprechen, wenn es Ihnen ganz, ganz doll am Po wehtut, wie einem Familienvater, der eine Woche lang seiner Frau nicht gesagt hat, dass er es kaum mehr aushält vor Schmerzen am Po. Und er wollte sie aber nicht gucken lassen, denn an seinen Po kommt nur Wasser und Handtuch, aber nicht der Blick seiner Frau. Und dann hat die halt dann doch irgendwann geschaut und dann war das eine Analfistel. Also so ein eiternder Gang, der sich aus dem Analkanal durch das ganze Gewebe gefressen hat und dann quasi an der Haut wieder rauskam, als dicke Eiterbeule. Und er musste zweimal operiert werden und hat tierisches Glück gehabt, dass sein Schließmuskel nicht kaputt gegangen ist durch dieses Eiter zerfressen. Das heißt, es ist auch da wieder wichtig, rechtzeitig über Probleme zu sprechen, auch wenn sie einem peinlich sind.
Also wenn der Leidensdruck so groß ist, dann sollten wir uns von Tabus befreien.
Also auch schon früher. Also einfach, auch man muss es ja nicht mit dem Partner machen, dann geht man eben zum Arzt. Die Ärzte haben ja schon viel gesehen, viel erlebt. Nichts Menschliches ist einem fremd. Und plötzlich erfährt man, man ist auch gar nicht allein. Und das haben unzählige viele Menschen in der Welt. Und man kann es auch beheben. Und man wird nicht ausgelacht. Und man darf ja sogar auch mal gemeinsam lachen. Also wenn zum Beispiel Patienten in meiner Sprechstunde sich ausziehen müssen zur Hautkrebsvorsorge, ist denen das ja auch nicht immer angenehm. Aber ich sage denen dann keine Diagnose durch die Hose. Und das ist ein, das entspannt dann irgendwie uns alle. Und dann lachen wir einen Moment und dann ist das auch wieder gut, wenn es sogar so einen Spruch gibt, ne? Dann tut es auch schon gar nicht mehr so weh.
In der Online-Welt wird ja auch mit Tabus umgegangen. Auf Insta, da feiern ja immer wieder Frauen ihre Menstruation, ihre Körperbehaarung, ihr Fett. Also das ist ein Teil dieser Online-Welt. Sind wir denn schon dabei, unseren Körper zu enttabuisieren oder ist es wirklich nur so eine kleine Bubble?
Also ich habe eher das Gefühl, gerade die Instagram-Generation, die macht sich ganz neue Tabus. Zum Beispiel, wenn man nicht perfekt aussieht. Altern, Krankheit, nicht schön sein, echte oder vermeintliche Makel haben. Das sind so die neuen Tabus. Es gibt ja auch das Stichwort Body-Shaming und Body-Positivity. Also am liebsten würde man ja eine Body Neutralität sich wünschen, also dass das Thema Aussehen nicht so groß ist, sondern dass gesellschaftliche Themen, wertebasierte Themen, Lernen, die Gesellschaft voranbringen, dass das Dinge sind, die junge Leute beschäftigen. Aber leider haben junge Leute heute das Problem, ja, sie haben Leberflecken, sie haben Hautanhängsel, sie haben Dehnungsstreifen, sie haben Zellulite und das sieht ja alles nicht so aus wie auf den Fotos auf Instagram. Und,
wobei es ja auch wirklich diese Gegenbewegung gibt, ne?
Ja, aber sie ist eine Gegenbewegung, die versucht laut zu sein, aber in der Realität ist es halt nicht so. Die Patientinnen kommen zu mir, sind getrieben vom Machbarkeitswahn und wollen sich alles spritzen und operieren lassen und lasern lassen, was nur geht, weil sie perfekt aussehen wollen, wie Vorbilder, die alle auch künstlich gemacht sind. Und das finde ich eine sehr problematische Entwicklung. Klar gibt es Tabus, die dann auch fallen. In meiner Generation, also ich bin 46, ich habe eine Freundin erzählt damals, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich über Tabus schreibe und dann sagte sie, ach ja, es wird wohl Leute geben, die das lesen, aber eigentlich sind wir doch ganz befreit aufgewachsen. Wir reden mit unseren Kindern auch über alles. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, mag sein, ist ja schön, dass das bei euch so ist. War ein bisschen enttäuscht. Ne? Von der Freundin will man natürlich auch eine positivere, aufgeregte Antwort haben. Aber ich sagte, weißt du, ich habe über Menstruation geschrieben in einer Kolumne und habe geschrieben, dass Sex während der Menstruation ja durchaus auch angenehm sein kann für eine Frau, entspannend sein kann, viele Frauen da besondere Lust haben. Und dann guckte sie mich entsetzt an und schrie, das ist ja eklig, das ist ja pervers. Mit jemand, der sowas macht, will ich nichts zu tun haben.
Okay.
Und da musste ich lachen, weil das ist nämlich ihr Tabu gewesen. Das war ihr gar nicht bewusst, das hatte sie verdrängt. Aber es ist ein Tabu für viele, für andere nicht. Aber man entdeckt sowas immer, wenn man mal genauer hinschaut, dass jeder irgendein Thema hat, was ihm peinlich ist.
Hat ein Tabu denn immer nur was mit uns selbst zu tun und sollten wir selber abwägen, ob wir das mit uns im Privaten klären oder gibt es einen Punkt, wo man dann einfach auch an die Öffentlichkeit, sage ich mal, damit muss?
Man muss nicht an die Öffentlichkeit, aber man muss auf jeden Fall zu seinem Arzt, und zwar genau dann, wenn man eine Infektionskrankheit hat, wie zum Beispiel Fußpilz, Nagelpilz, Dornwarzen oder auch eine im Intimbereich eine sexuell übertragbare Erkrankung. Weil wir ja nicht nur eine Verantwortung für uns und unsere Gesundheit haben sollten, sondern natürlich auch für unsere Mitmenschen. Und wenn wir mit einer unbehandelten Infektionskrankheit rumlaufen, stecken wir andere an, gefährden andere und spielen ja auch gerade beim Sex Ping-Pong, ne? Dann steckt man sich immer hin und her gegenseitig an, wenn jeder sich dann heimlich separat behandelt. Müssen sich schon dann beide unter Umständen behandeln.
Real Talk, ich hab's euch gesagt. Schamlos, ehrlich. Ja, ihr Adler, hier habt ihr sie gerade gehört. Sie ist Hautärztin und Autorin. Herrlich, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge ab 21 dabei wart. Keine Tabus, ich mag meinen Körper so. Darüber haben wir heute gequatscht. Und irgendwie finde ich es immer noch krass, dass wir 2020 haben und die Menstruation so ein Riesending ist, was immer noch mit Peinlichkeit besetzt ist. Aber wir sind ja dran, als Gesellschaft was zu ändern. Und die Politik, yes, sie kommt langsam auch aus dem Knick. Hashtag Luxussteuer. Ich werde hier langsam aufgeregt und ich freue mich, denn heute, in einer Woche, ist es schon soweit. Die Ab 21 ist live beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival am Start. Tickets könnt ihr noch auf podcastfestival.de klicken. Wir sprechen über die Themen Nachhaltigkeit und Quarterlife Crisis. Es sind ja 2 Folgen live. Kommt einfach rum. Das war's hier von mir. Ich bin Charlene Rogall. Macht's euch schön.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.